Liebe Freunde draußen an den Geräten, heute gibt es eine Viertelstunde, und zwar nur vom Namen her, zum Twin-Stick-Shooter The Ascent. Ich habe das gespielt und André wird mir Fragen stellen und meinen Monologen lauschen. Hallo André.
Hallo Sebastian, aber hattest du dir nicht als guten Neujahrsvorsatz vorgenommen, nicht mehr lange Monologe zu halten?
Ja, richtig, gute Absichten, die pflastern den Weg ins Verderben. Also, gucken wir mal. Aber viel wichtiger ist doch The Ascent, ein Spiel. Endlich mal ein Spiel, exklusiv für diese ganzen Microsoft-Plattformen und für PC, zugegeben. Aber ist es dir damals auch aufgefallen, als so im Frühsommer 2020 Microsoft dann endlich mal ein paar Xbox Series-Spiele gezeigt hat? Und die waren alle so ein bisschen meh, bis auf The Ascent. Das sah damals schon geil aus.
Ehrlich gesagt, nee. Du hast gesagt, hey, dieses Ascent ist im Game Pass. Und meine erste Reaktion war, hä? Und dann nach dem erstmaligen Hinsehen war sie dann,
ah. Ja. Aber mein Gott, im Portfolio von Microsoft gibt's immer noch nicht so viele Exclusives. Und immerhin ist das eins, das so eine schöne, klassische Mini-Nische füllt. Und ich finde, so ein Spiel gehört auch ins Portfolio von der Plattform. The Ascent ist ein Twin-Stick-Shooter im Herzen mit einer überbordenden, geil beleuchteten Grafik. Das spielt in so einem Cyberpunk-dystopischen Universum. Und im Trailer gibt's da jede Menge geile Explosionen und Action zu sehen. Das steckt in dem Spiel auch drin. Und ich finde, das hat eine schöne Parallele beispielsweise zur Hausmarke, die ja immer für Sony so Twin-Stick-Shooter produziert haben, was auch den Katalog der Sony-Plattform, also der PlayStation, immer nett bereichert hat.
Bitte keine Vergleiche zu Hausmark, außer du willst mir gleich sagen, wie hervorragend das Spiel ist.
Nein.
Ansonsten wird der Name des Herrn bitte nicht unnötig beschmutzt.
Nein. Also wenn Hausmarke der Herr ist, dann haben wir es hier mit so einer Freikirche zu tun, irgendwo in der Provinz, wo ganz absonderliche Dinge passieren.
Ja, genau. Aber das hier geht nicht der Klingelbeutel rum, sondern die Kollekte wird in Briefumschlägen eingesammelt und es muss der Name draufstehen. Und hinterher wird dann auch getadelt, wenn jemand nicht genug abgegeben hat.
Ja, da wird noch ausgepeitscht. Aber The Ascent, ganz grob auf die Verpackungsrückseite geschaut, kommt aus Skandinavien, aus Uppsala, aus Schweden. Das ist Neon Giant als Entwickler. Das sind Ex-AAA-Entwickler, die haben ihre Hände in Bulletstorm, Far Cry 3, Gears of War, Wolfenstein und Doom drin gehabt. Sicherlich waren es nicht jeweils die Leiter der Projekte, sondern einfach Leute, die sich da so ein bisschen Sporen verdient haben. Da gab es ein bisschen Invest durch skandinavische Investmentfirmen, aber auch durch den Epic Games Grant. 11 Leute arbeiten da und am 29. Juli 2021 ist es rausgekommen für Windows 10, auch erhältlich auf Steam, dazu kommen wir noch, und für die Xbox Series Konsolen und die Xbox One. Es kostet 30 € oder es ist bereits aktuell im Game Pass enthalten.
Nice. Jo. Ich war schon mal in Uppsala. Wir können jetzt eine halbe Stunde Reisepodcast hier wieder draus machen.
Bitte nicht.
Nein, na gut. Nein. Aber ich habe so viele Geschichten über Lakritzlikör. Aber na gut, dann wird sie halt nie jemand hören.
Den nächsten Off-Topic-Podcast gibt es sicher irgendwann. Da kann man ja da die Schwungscheibe anstoßen. Begeben wir uns lieber in die Arcology der Ascent Corporation. Ja, in der Spielwelt, in dieser Cyberpunk-Spielwelt von The Ascent sind wir ein Indent. Ja? Jemand, der sich die Überfahrt auf keine Ahnung, ob es der Planet oder die Stadt ist, ja, in diese dystopische, riesige Wabenstadt, die hat er sich bezahlt, indem er dann direkt in den Dienst einer Corporation praktisch als Security-Sklave gegangen ist. Wir sind also ein Niemand, der jetzt angekommen ist, um sein Glück in der großen in sich geschlossenen Arkologie zu suchen. Die Fantasie ist eben, dass das riesengroße, in sich geschlossene Systeme sind, wo Millionen von Menschen leben und gesteuert von verschiedenen KIs, beherrscht von Corporations, in Wirklichkeit auch durch jede Menge Crime Lords. Es ist die klassische 0815 Cyberpunk-Story. Und da fangen wir an, als Grunt, als Niemand.
Nice, ich gähne schon leicht. Ich habe für einen Moment aufgehorcht, weil es klang für mich so nach diesen Szenarien, die man so hört, auch sowas wie Indien, wo es diese kleinen Dörfchen noch gibt und alle jungen Menschen gehen dort immer weg und laufen dann manchmal auch irgendwie 20 Tage durch die Gegend und gehen in die große Stadt und hoffen, dass sie dort irgendwo einen Job finden und Geld verdienen können. Ja. Aber naja, das war's dann wohl auch schon mit den Referenzen. Ja, ja.
Das ganze Szenario hat wie so oft bei Cyberpunk-Fiktion echt Potenzial, aber im Spiel spielt das wirklich die dritte oder vierte Fiedel. Und am Anfang passiert noch was Tolles, da geht man praktisch auf so eine Standardmission, da muss man irgendwie im Keller Monster töten, aber dann wird sozusagen die KI, das zentrale Betriebssystem wird abgeschaltet und die ganze Arcology, also die ganze Spielwelt geht in den Insolvenzmodus, der Default Mode, und das ist dann, und dann ist es, dann wird auch sofort, die kommen dann die Raubtiere von anderen Corporations und Gangster Clans aus den dunklen Ecken und versuchen das alles an sich zu reißen, versuchen das Machtvakuum zu füllen, während sie auch noch händeringend versuchen, dieses Thema am Leben zu halten. Eigentlich eine geile Vorlage, die dann aber völlig belanglos zu einer Story führt, wo dir ein Gangsterboss sagt, hilf mir, töte den, und dann sagt der andere Gangsterboss, du bist mir aufgefallen, das war ein Test, und dann sagt wieder ein Gangsterboss, ah, das war ein Hinterhalt wegen Gangsterboss, ah, erinnerst du dich, und so ungefähr.
Okay, vielleicht ganz kurz erklärt, weil die Leute kennen Default wahrscheinlich als Standard, ne, so Standardeinstellung, aber Default im Englischen kann auch bedeuten, dass du eben nicht in der Lage bist, Schulden zurückzuzahlen, genau. Kredite zu bedienen. Also
der Insolvenzmodus. Genau. Das fand ich schön, aber daraus macht das Spiel halt nichts. Aber ich muss schon sagen, The Ascent gelingt es halt schon, eine total geile Cyberpunk Dystopie, Waben, Schwarm, Stadtwelt zu bauen. Also normalerweise hast du bei Twin-Stick-Shootern ja so eine zweidimensionale Welt, die du so schräg von oben anschaust oder irgendwie ganz von oben, aber in dem Fall gibt's ganz, ganz viele Momente im Spiel, wo du halt Höhenunterschiede hast, wo du noch ganz in die Ferne oder in die Tiefe dieser Stadt gucken kannst, und leck mich am Arsch, ist das geil beleuchtet, so Neonfarben, Hologramme, es plätschert Regen, es ist immer dunkel, überall schimmern Oberflächen, alles ist voller Müll und Leute, und die Weitsicht und der Detailgrad an, überall gibt's noch kleinere Details und Neonreklame und Kabel und Rohre, und selbst im Hintergrund passiert noch so viel. Abgefahren. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, und Daumen hoch dafür.
Ja, das ist ein Spiel, das aus Screenshots richtig schick aussieht. Mich hat es sofort erinnert an ein Spiel, das ich mal bei uns besprochen habe, nämlich Ruiner, das auch schon so eine Cyberpunk-Dystopie hatte. Das war nicht so schön und auch nicht so detailreich. Aber natürlich, ne, Cyberpunk-Welten mit ihrer Neon-Ästhetik und so ein bisschen auch in Richtung Noir, ne, also so ganz schöne Schattenkontraste und sonst irgendwas. Da muss ich natürlich sofort so ein bisschen dran denken. Aber das Ding ist halt nochmal, das liegt da halt eine ganze Schippe drauf. Das ist eine von diesen Screenshot-Schönheiten. Ne? Siehst du und denkst sofort so, was bist du für ein lecker Dingchen hier? Hallöchen.
Ganz genau. Deswegen dachte ich eigentlich, dass du als gute alte verbuchte Grafikhure das längst auf dem Radar hast oder zumindest weißt, wovon ich spreche.
Ja, schon. Also in der Hinsicht, da hättest du mich ja vielleicht auch gekriegt, aber ne, ich hatte ja schon ein so ein Spiel. Also auch wenn das Ruiner jetzt nicht so sensationell aussah, aber das war schon schön, und da habe ich auch, ich habe ja immer gedacht, so, boah, so Twin-Stick-Shooter und Rollenspiel zu mixen. Das ist eine Versprechung, die finde ich per se geil. Und wir haben darüber neulich gesprochen bei Death Trash, und ich vermute, dass wir damals auch schon drüber gesprochen haben bei Ruiner, obwohl das eigentlich eher Nahkampf, glaube ich, bevorzugt hat, in meiner Erinnerung, schon eine Weile her. Dass das Problem ist, dass ich mir immer vorstelle, dass das weiterhin wie ein typischer Twin-Stick-Shooter gespielt wird, also in erster Linie im Gameplay ein Skill-Game ist und dass es sein Rollenspielsystem da raushält. Und mein Problem ist halt, dass aber die meisten Spiele, die diese Ansage machen, hey, ich bin ein Twin-Stick-Shooter, gekreuzt mit einem Rollenspiel, die kreuzen dann das dann wieder in der Form, dass das sich auswirkt auf sowas wie Treffsicherheit und sowas, ne? Und dann ist das dieses typische Twin-Stick-Shooter-Gameplay ist dann halt passé. Dann spielt sich das nicht mehr wie ein Geometry Wars oder ein Super Stardust oder sonst was.
Das gelingt den Entwicklern hier eigentlich ganz gut. Aber das liegt auch daran, dass ihre Rollenspielaspekte eher so unterentwickelt sind und teilweise auch durch weitere Spielmechaniken so weit kastriert werden, dass es einigermaßen eine lineare Progression gibt. Da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären.
Dann holen Sie mal aus, junger Mann. Ja,
also wir ballern mit Twin-Stick-Shooter-Mechaniken. Wie genau wir ballern und wie das aussieht und funktioniert, dazu komme ich vielleicht später besser, sonst wird das hier endlos.
Ja, aber ganz kurz, aber wenn du sagst mit Twin-Stick-Shooter-Mechanik, also ich stelle mir vor, linker Analog-Stick steuert die Spielfigur und den rechten bewege ich in die Richtung und dann wird automatisch in die Richtung geschossen.
Ich habe es mit dem Tastatur und Maus gespielt, aber ich nehme an, es geht ungefähr so, ja. Möglich, dass man noch eine Schultertaste drücken muss zum Ballern, weil in der PC-Version steuere ich es halt mit WASD die Spielfigur. Mit der Maus kann ich den Cursor steuern, da läuft meine Spielfigur auch mal rückwärts, wenn ich irgendwie hinter sie schaue und gehe in die andere Richtung. Das wirkt sich nicht auf die Laufgeschwindigkeit ein. Es gibt eine Ausweichrolle, die hat auch so meiner Meinung nach einige Invincibility-Frames und einen gewissen Cooldown und man kann ballern. Es gibt noch einen Clou beim Ballern, aber den will ich jetzt nicht, ich will nicht zu lange monologisieren.
Gut, so, jetzt weiter ausholen bitte.
Ja, wir sammeln im Spielverlauf verschiedene Waffen. Die können wir ausrüsten. Die haben verschiedene Eigenschaften. Die haben verschiedene Schaden, elektrischen Energieschaden, Feuerschaden, ballistischen Schaden. Die haben verschiedene Streuungen, fühlen sich verschieden an. Eine Shotgun fühlt sich anders an als ein langsam schießendes Automatikgewehr, fühlt sich anders an als so eine Maschinenpistole mit hoher Feuerrate, die ein bisschen mehr streut. Das ist ganz cool.
Der typische Lootkram also.
Nicht wirklich, denn du hast vielleicht 30 Waffen im Spiel, wenn überhaupt, und du findest sehr viele Duplikate im Spiel und besser werden sie ausschließlich, indem du sie zu einem Waffen-Upgrade-Laden bringst und da so eine generische Materialwährung drauf wirfst und dadurch werden sie halt besser in maximal 10 Stufen.
Also der typische Lootkram, nur wenig davon.
Nur wenig davon und halt wirklich auch da so ein bisschen wie bei den Soulsborne-Spielen, ne? Wo du ja auch irgendwie so eine Upgrade-Ressource farmen musst, die dann irgendwann vom Spiel dir entgegengeworfen wird. Und auch in diesem Spiel gibt's die in 3 Qualitätsstufen, so dass du auch wirklich nicht overpowered sein kannst zu früh im Spiel und irgendwann werfen sie das auch ein bisschen hinterher und verstecken's überall. Das ist so das Sammelobjekt, was man auch, wenn man aufmerksam ist, abseits des Weges finden kann.
Ja, das und wenn man versteckte sich halt, Gating. Ja. Genau, das ist alles ganz Gating. Offen, du kannst machen, was du willst und dann so hinter den Kulissen. So, und bis dahin kann er nicht genug haben und ab hier werfen wir ihn voll damit und dann sind wir auch sicher, dass er auf dem Power-Level ist.
Ja, aber andererseits ist es auch gut so, wenn das wirklich ein Rollenspiel-Shooter wäre, wo ich dann wirklich Bullet-Sponges habe, also Gegner, die einfach unendlich Kugeln schlucken, dann wäre das frustrierend. Ein bisschen hat es dasselbe Problem immer noch, weil ich halt meine Waffe habe, die ich hochgelevelt habe und egal, welche neue Waffe ich finde, sie ist dann erstmal scheiße. Und ich muss sie ausprobieren und sie dauert viel länger, Gegner zu töten. Aber wenn sie sich gut anfühlt, dann kippe ich da halt auch ein paar, bei der nächsten Gelegenheit ein paar Rohstoffe rein und dann ist sie hoffentlich besser. Also dieses ganze Upgrade-System verhindert ein bisschen Experimentierfreude, meiner Meinung nach.
Das haben wir auch schon bei Dark Souls so diagnostiziert. Mhm. Du hast schon so viel reingestopft in die eine Waffe und vor allem du hast schon die Timings damit so gut einstudiert und dann kriegst du eine neue und denkst dir dann so, ja, aber ich gehe jetzt nicht nochmal 3 Schritte zurück, um hinterher vielleicht 4 nach vorne zu gehen.
Ja. Immerhin, es gibt hier 2 Waffen, die man ausrüsten kann. Einfach mit Tastendruck sind die schnell gewechselt oder mit dem Mausrad. Und dann kann man immer die Waffe, die einen vielleicht noch interessiert, als Zweitwaffe ausrüsten und ein bisschen ausprobieren. Und ich hatte immer meine Stammhauptwaffe, die hat sich einfach gut angefühlt und habe bei den Zweitwaffen hier und da mal ein paar Experimente durchprobiert. Und
boah. Was hast du denn genommen?
Automatikgewehr.
Was auch sonst.
Fühlen sich gut an, klingen sehr gut. Die Schrotflinten im Spiel empfand ich als furchtbar. Viel zu große Streuung, viel zu wenig Schaden, selbst mit Upgrades. Und es gab auch noch schwere Waffen und sowas, die dich ein bisschen langsamer machen. Raketenwerfer, die mir aber zu fitzelig waren. Da muss man Abstand halten, da muss man gut zielen. Also einfach mit dem Sturmgewehr kann man wunderbar ballern.
Okay, der Klassiker. Wird nur geballert oder gibt's auch irgendwie eine Nahkampfvariante?
Ja. Das zweite Element, was so ein bisschen aus dem Rollenspielbereich kommt, sind 2 ausrüstbare aktive Fähigkeiten. Da habe ich sehr viel Spaß mit dem Hydraulik-Punch gehabt, der einfach eigentlich alles wegmäht, was vor mir steht, aber ich muss gut zielen. Es gibt noch andere Fähigkeiten, wie eine Fähigkeit, dass du halt für ein paar Sekunden oder den Rest deines Magazins unglaublich präzise und unglaublich schnell ballerst. So ein mähe alles weg, was vor dir ist. Es gibt Abilities, die spawnen verschiedene Roboter. Es gibt Abilities, die spawnen eine Drohne, die Loot aufnimmt, auch wenn du gar nicht an den Loot rankommst. Oder ein Bullet-Time-Feld um dich herum, das gegnerische Geschosse verlangsamt, so dass es dir leicht fällt, den Schüssen auszuweichen. Das ist so ein bisschen ein Rollenspielaspekt, der gut funktioniert, weil das sind einfach nur Abilities, 2 aktive, 2 passive, die rüstest du aus und kannst damit ein bisschen deinen Spielstil bestimmen. Und hast auch ein bisschen Flexibilität und ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwas davon sinnlos ist. Das hat alles seinen Sinn und Zweck und fühlt sich auch anders an. Daumen hoch dafür, aber das hätte man auch ohne Rollenspielsysteme eigentlich umsetzen können. Und dann gibt's noch einen weiteren, etwas langweiligen Part, wo du einfach deine Spielfigur mit Skillpunkten aufpumpst. Und das gibt's auch ohne großes Limit nach oben. Du hast halt, steigst regelmäßig im Level auf, hast neue Skillpunkte und damit pumpst du nach oben Sachen wie deine Gesundheit, deine Energie, die kritische Trefferchance, den Cooldown fürs Ausweichen, Nachladegeschwindigkeit und solche Sachen. Ja, und das war's mit den Systemen. Ah ja, es gibt noch Rüstung, die man anziehen kann, der mit Abstand unnötigste Teil. Macht A, kosmetischen Unterschied und auch was verschiedene Resistenzen und Startwerte angeht, aber das Menü dafür ist unübersichtlich. Die sind nicht aufregend, die Rüstungsteile, man spürt sie nicht sonderlich, man nimmt halt immer das Beste und das ist einfach ein bisschen mühsam. Sie hätten so, also ich, meine These ist hier, die ganzen Rollenspielgeschichten hätte es nicht gebraucht. Ich hätte mir eher sowas gewünscht wie eine lineare Progression, ein Actionspiel halt, wie bei so einem Hausmarketitel, wo du vielleicht in der Mission 3 oder 5 oder 7 eine neue Waffe bekommst, dein Repertoire wird größer, deine Fähigkeiten werden häufiger und alles ist auf den Punkt balanciert, aber so hast du halt irgendwas, was zwischen den Stühlen sitzt.
So ein Rollenspielsystem ist ja insbesondere deswegen populär bei Entwicklern, weil es halt eine größere Spannweite an Spielerbefähigungen abdeckt, ne? Mhm. Während so ein Hausmarktspiel, mhm, das schließt halt manche Leute aus, die nicht den Nerv haben, darin gut genug zu werden, und hier bei dem Rollenspielsystem ist ja häufig so, dass man sie reinpackt, damit man sagt, alles klar, wenn du gut bist, kommst du jetzt hier weiter, und wenn du noch nicht so gut, wenn du nicht so gut bist, dann sammelst du halt noch ein bisschen Erfahrungspunkte, und dann machen wir dich stärker und dann kommst du trotzdem weiter. Ist das auch so?
Schwer zu sagen. Ich mache hier eine Viertelstunde, ja, das heißt, ich habe es nicht durchgespielt und dafür gibt es Gründe, aber ich hatte den Eindruck, dass ich doch Skill brauche. Und dann können wir auch gleich zum Ballersystem kommen, denn das ist schon trotz dieser Rollenspielaspekte, trotz der Waffen, die man hochleveln kann und der Rüstung, die man anziehen kann und das bisschen, ja, ergrinden geht auch, aber es gibt nicht so schrecklich viel zu tun, abseits der Hauptmission. Es gibt Nebenmissionen, aber die sind nicht so spannend. Du brauchst aber in den Gefechten Skill. Und zwar gibt es die Möglichkeit, in die Hocke zu gehen, dann treffen dich Gegner nicht, wenn sie auf dich feuern und du hast so eine hüfthohe Deckung. Und so Deckung wie irgendwelche Balustraden, Pflanzkübel, Autowracks, Mülltonnen gibt's wie die Sau.
Zerstörbar?
Teilweise, aber eigentlich eher statisch. Gut. Es gibt rote Fässer, die explodieren können und sowas. Aber es ist halt dann schon so, dass du in Deckung gehst. Und dann kannst du auch, ja, ob du in Deckung bist oder nicht, ob du in der Hocke bist oder nicht, deine Waffe heben. Wenn du in Deckung kniest, kannst du die Waffe heben und somit über die Deckung schießen und Gegner, die selber nicht in Deckung sind, dadurch relativ sicher erledigen, was ist die Bewegung in Deckung und das Flankieren von Gegnern echt wichtig macht.
Also das heißt aber, das ist nicht so ein Blindfire-Modus, wie ihn viele Deckungsshooter haben, wo du einfach wild in die Gegend ballerst, sondern du kannst schon gezielt damit.
Richtig, okay. Du kannst richtig gezielt Leute umwumsen, aber wenn andere Gegner in Deckung gehen oder Schilder haben, musst du dir selber was überlegen, dann musst du halt ihnen in die Flanke rennen und sowas oder eine Granate werfen oder solche Geschichten. Das ist schon cool. Und da gibt's auch Höhenunterschiede in den Levels. Da gibt's halt vielleicht irgendwelche Plattformen, wo eine Treppe runtergeht. Da kannst du mit erhobener Waffe halt drüber schießen, aber mit gesenkter Waffe halt nicht, weil du dann in die Treppe reinschießt. Genauso gibt's Gegner, die klein sind. Die kannst du mit erhobener Waffe nicht treffen. Und die erhobene Waffe macht dann auch noch mehr Rückstoßschaden. Die staggert mehr. Und ist deswegen auch gut geeignet gegen Gegner, die gegen zum Beispiel ballistischen Schaden immun sind, gegen die Kugel meines Sturmgewehrs, die kann ich dann damit wenigstens ein bisschen staggern und also ins Taumeln bringen und mir damit vom Leib halten. Also hat auch noch verschiedene Schadensauswirkungen. Und das erfordert dann schon ein bisschen Übung, ein bisschen Umsicht und ist ein System, was ganz witzig ist so und eigentlich ganz gut funktioniert.
Funktioniert über Tastendruck das Heben der Waffe?
Mhm. Ja, okay. Am Controller, das weiß ich, ist es die eine der linken Schulter, ich glaube, linke Schultertaste, ich glaube L1, und an der Maus ist es die rechte Maustaste, um die Waffe zu heben, und die Steuerungstaste, um die Knie zu gehen, und das geht ganz gut von der Hand.
Hauptsache, ich hatte so die Befürchtung, wenn ich sowas höre, habe ich immer die Befürchtung, sie machen so ein kontextsensitives System, wo du in die Richtung Deckung drücken musst oder sowas.
Deckung ist auch wirklich einfach, bring irgendwas zwischen dich und die Gegner, ob du jetzt dann daneben kniest oder ein Stück weit weg, ist völlig egal. Ja,
aber das ist eigentlich ganz cool. Weil diese kontextsensitiven Systeme sind immer anfällig für Schreikrämpfe.
Das sind sie. Und so ist es dann ein relativ schnelles, actionreiches Gameplay. Du musst die Gegner vom Leib halten. Du siehst immer wieder auf dem Boden angezeigt, so ähnlich wie in MMOs, diese roten Kreise, wo jetzt gleich Explosivschaden auftreffen wird. Da, wenn zum Beispiel Leute mit Mörser oder Raketen auf dich schießen oder rote Fässer oder Fahrzeuge bald explodieren, da hast du immer noch diese eine Sekunde für eine Ausweichrolle. Es gibt Gegner, die rennen auf dich zu. Es gibt Gegner, die halten Abstand. Es gibt Gegner, die bauen irgendwelche Heil-Items auf, um sich da zu heilen, oder irgendwelche Mörser, und es gibt so Monster, die dich eher im Schwarm angreifen. Das war es aber auch schon an Gegnertypen. Dazu gibt's noch ein paar große Bosse, meistens in Form von Robotern, mit ein bisschen komplexeren Angriffsformen und noch hier und da ein paar Spezialgegner. Insgesamt ist es aber nicht die größte Gegnervielfalt immerhin. Wenn das Spiel gut funktioniert, ist das nicht weiter schlimm. Es macht Spaß zu ballern. Es wird dir gefallen, was es alles für Möglichkeiten gibt in Sachen, wie man Gegner umbringen kann. Da gibt's noch viele Feinheiten, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen muss und Zusatzsysteme, aber bei kritischen Schaden zerplatzen menschliche Gegner auch wirklich in großen Blutfontänen. Es gibt die Möglichkeit, Gegner zu hacken. Und wenn man sie dann umbringt, dann werden sie wie Luftballons aufgeblasen und zerplatzen dann in großen Blutfontänen. Und wie man die Umgebung in Schutt und Asche legt, wie der Mörtel von Wänden gepulvert wird, wenn man da drüber ballert, wie es links und rechts an Partikeln und Rauch und Funken stiebt, das ist richtig geil. Also was da abgeht auf dem Bildschirm. Ja, und dazu noch so ein treibender 80er Jahre Neon-Beat. In seinen Momenten ist das Spiel richtig geil.
Das klingt ja schon nicht schlecht. Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt? Wieso kommen denn hier die wichtigen Informationen so spät, Sebastian? Da können wir ja schon noch ein Spiel bisschen ins Detail gehen.
Ja, nee, weil das Spiel eigentlich immer noch eigentlich ein bisschen scheiße ist.
Verdammt nochmal. Ist es ein... Ach Gott, wie hieß denn das verdammt nochmal? Ist es ein Operation Overkill-Szenario? Das sagt keiner was, glaube ich, aber ich habe mir das, es gibt dieses Spiel Operation Overkill, das war von Konami damals, auch für PlayStation 1, und ich glaube, wahrscheinlich ist es indiziert gewesen damals oder sowas, auf jeden Fall, ich habe das irgendwo in der Videothek zum Ausleihen, habe ich das gesehen, da bin ich da auch drum rumgeschlichen, habe da immer so ein bisschen vorsichtig draußen an der Verpackung geleckt, und irgendwann hatte ich es endlich mal zu Hause. Und da waren halt auch hinten drauf die wunderbarsten Bilder von Gore und Splatter. Und dann hatte es aber eine Steuerung aus der Hölle. Es war so entsetzlich. Es war wie Crusader No Remorse, nur noch viel schlechter. Und das fand ich schon scheiße zu steuern. Oh, das war so eine Enttäuschung.
Nun, an der Steuerung liegt's nicht. Es liegt an so vielen anderen Dingen. Das Spiel ist einfach nicht so 100% fertig. Es hat mich insbesondere, als ich es angefangen habe zu spielen, sowas von frustriert. Ich habe 2 Stunden lang gebraucht, um reinzukommen, um warm zu werden mit dem Spiel. Und das ist der Tod der 1000 Nadelstiche. Fuck, ey. Zunächst, die PC-Version im Windows 10 Store. Wir haben ja den Game Pass, und mit dem Game Pass habe ich mir die PC-Version eben im Windows 10 Store runtergeladen. Das ist eine andere Version als die bei Steam. Die bei Steam hat am 6. August einen Patch bekommen für viele, viele Bugs und Probleme, die das Spiel hat, zu denen ich noch kommen werde. Stand jetzt, 11. August, fehlen diese Patches in der Windows 10 Version.
Hä?
Der Windows, ja.
Ausgerechnet im hauseigenen Store?
Ja, die Ausrede der Entwickler ist, ne, das ist nicht einfach dieselbe Version, wir müssen da schon 2 Versionen compilen, bitte habt Geduld mit uns, nicht böse sein, aber derzeit ist die Steam-Version die mit Abstand besser gepflegte Version, die auch mehr Features hat. Zum Release des Spiels gab es zum Beispiel nur bei Steam Raytracing und DLSS. Raytracing wurde inzwischen nachgereicht beim Release dann von der Windows 10 Version, aber DLSS fehlt immer noch, und im Vergleich zur Steam-Version ist die Windows 10 Version halt jetzt die verbuggtere, und großer Gott, hat das Spiel Technikprobleme.
Also, ist das, also man wird darauf keine Antwort haben, aber wir dürfen ja spekulieren, aber ist das so ein Fall von, in dem Abo-Ding, da haben sie ihre Kohle schon bekommen, und auf Steam wird's noch verkauft, sozusagen. Du kriegst ja als Entwickler von Microsoft dann vielleicht hier ist ein Koffer mit Geld, dafür ist das jetzt im Game Pass und das war's. Und deswegen, du kriegst dann ja jetzt nicht mehr noch mehr Geld, wenn das da viel gespielt wird oder sowas. Während bei Steam kriegst du halt mehr Geld, je mehr du verkaufst.
Möglich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die waren selber davon überrascht, dass einfach ihre PC-Version, die sie auf, und mit Steam kennen sie sich höchstwahrscheinlich aus. Wenn es Entwicklerveteranen sind, dann wissen die, wie man ein Spiel auf Steam published und patcht und verkauft und kommentiert und so weiter. Der Windows 10 Store ist vielleicht auch einfach nur ein Buch mit 7 Siegeln, ein Hindernislauf, sondergleichen, um da irgendwas zu updaten und so weiter. Allein der Update-Prozess für mich als Spieler, ich musste ja in den Windows Store gehen Und da in so einem Untermenü bei diesen drei Punkten nach Updates suchen für meine installierten Apps, das geht nicht aus der Xbox-App heraus. Ich finde auch diese nach wie vor, es ist deutlich besser geworden, aber mit dem Windows-Store und mit den ganzen Windows-Mod-Mitteln irgendwelche Spiele runterladen, installieren und spielen, ist nach wie vor nicht super bequem.
Aber Moment mal, ich wollte die ganze Zeit schon fragen. Eigentlich war es doch immer so, es gibt diese Xbox-App und dann gehst du da rein und da hast du deine Game Pass-Spiele und dann wird es darüber runtergeladen und installiert. Habe ich die ganze Zeit schon gefragt, warum redet der Junge denn die ganze Zeit vom Windows-Store?
Ne, ich zumindest habe ich da gelesen, ich weiß, es gab ja noch das Update noch nicht. Das ist nach wie vor auf dem Stand des Releases vom 29. Juli. Aber um nach dem Update zu suchen, manuell, habe ich eben den Windows Store benutzen müssen. Es gibt keine Möglichkeit, die Versionsaktualität irgendwie in der Xbox-App zu überprüfen. Aber das sind Details, in die wir uns nicht verlieren sollten. Also, die Windows 10 Store-Version ist erstmal irgendwie eine schlechter geupdatete als die auf Steam, was ich irgendwie unglaublich finde. Aber das ist halt eine Info, mit der muss ich mich da noch ein bisschen beschäftigen und vielleicht mal Entwickler fragen, wie das wirklich ist zwischen den beiden Stores, ob man da echt...
Naja, es ist eigentlich typisch. Wir haben das in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass die Versionen auf GOG oder so nicht entsprechend gepflegt wurden, weil dort sind die Verkäufe niedrig und dementsprechend hat es keine Priorität. Das heißt, dass den Fall ist, dass es in anderen Stores schon einen anderen und weiter zurückliegenden Patch-Level gab als bei Steam, das ist soweit normal. Das Frappierende ist jetzt nur, dass das Ding in den Game Pass eingekauft wurde von Microsoft und jetzt das Nachsehen hat nach Steam, wo ich erwartet hätte, dass Microsoft da irgendwie schon, keine Ahnung, Vertragsklausel oder so für sowas vorbereitet hat und sagt so, also, ne, da wird aber die Pflege muss auf dem gleichen Level sein oder sonst irgendwas oder innerhalb von so und so vielen Tagen.
Mich wundert's auch. Also das hat mich wirklich vom Kopf gestoßen ein bisschen. Als ich wirklich so meine Technikprobleme mit dem Spiel hatte und dann weiß eben auch kein Feedback gibt, der Entwickler auf der Xbox Store Page oder sowas. Da habe ich eben bei Steam geschaut, weil da gibt's dieses Community-Hub, da gibt's News von Entwicklern und da lese ich, ja, wir haben den Patch und er adressiert diese vielen Punkte und ich denke mir, what the fuck? Und da steht halt, er kommt bald im Windows 10 Store. Naja. Jedenfalls gibt's dann auch noch Technikprobleme, wie die Sau. Mich als Benutzer eines Ultra-Wide-Monitors hat's unglaublich genervt. Die Kamera ist generell sehr nah dran am Spieler. Das ist etwas, was ich designmäßig schwierig finde. Man kann sich damit arrangieren in 16:9, aber beim Ultrawide-Modus zoomt die Kamera einfach rein. Das heißt einfach, der obere und untere Bildausschnitt werden abgeschnitten und die Kamera ist danach viel zu nah im Spiel. Gefühlt erschieße ich ohnehin jeden zehnten Gegner erschieße ich außerhalb des Bildschirmrands, auch mit 16:9. Und mit dem Ultrawide-Modus, so wie ihn das Spiel anbietet, geht's eigentlich gar nicht. Es gibt da Workarounds und Fixes, aber das habe ich mir jetzt nicht noch gegönnt. Das Spiel hat auch es läuft nicht so gut. Es braucht relativ stattliche Hardware, wenn man diese Raytracing-Effekte nutzen will, aber auch ohne, hat's echt sportliche Systemanforderungen, nicht gerade die stabilste Framerate. Immer wieder kommt es, wenn gerade mal eine Explosion oder ein Skript, und es gibt viele geile Skripte. Die Kamera beispielsweise, die fährt immer wieder mal fast in eine Seitenansicht, um ganz tief in den Raum irgendwas Cooles zu zeigen, irgendwelche Raumschiffe, die an irgendwelchen Fenstern vorbeigleiten oder irgendwas Cooles, so ein Skript, wo vielleicht sogar was explodiert wegen einem Terroranschlag. Aber immer wenn was Brandneues reingeladen wird, das kann doch mitten im Kampf eine große Explosion sein, dann müssen irgendwelche neuen Shader reingeladen werden und kompiliert und in dem Moment stockt das einfach einmal ganz hart. Und das ist ein Problem, dass da muss man dann den DirectX 11 Modus wählen statt DirectX 12 und es gibt noch ein Workaround, dass man irgendwie dem Windows Virenscanner sagt, dass man hier die Exploit Protection mal ausmacht, ausnahmsweise für diese App und so weiter. Und das ist auch einfach, ey, nee, das hat einfach noch ein bisschen im Backofen gebraucht und dazu ist das Spiel von vorn bis hinten einfach mit Skript und Missions und Progressionsbugs durchsät. Gegner-KI reagiert nicht immer oder es gibt sehr, sehr spezifische Punkte, wo die Gegner einfach aufhören, die zu verfolgen, umdrehen und gehen und die Aggro ist aus und sie gehen wieder zum Spawnpunkt. Der Missionsmarker funktioniert manchmal nicht oder dein GPS, was du auf dem Boden projizieren kannst, bringt dich zu einer völlig falschen Stelle. Irgendwelche Skripte werden nicht richtig ausgelöst und du stehst einfach da und what the fuck, was ist jetzt los? Manchmal wirst du nach dem Bildschirm tot an Stellen teleportiert, oder gerespawnt, wo du vorher noch gar nicht warst. Und das Spiel hat mich immer wieder frustriert, immer wieder aus dem Flow gerissen durch seine technischen Mängel. Und die sollen im Koop-Modus, den ich nicht ausprobiert habe, noch deutlich schlimmer sein. Ich kann hier da sehr Maurice Webers fantastisches Testvideo empfehlen, das ist über 20 Minuten lang und das hat mich direkt ein bisschen demotiviert, weil er sagt so vieles und eigentlich abschließend alles zu diesem zu diesem Spiel, aber hey, wir sind halt doch noch ein eigenes Projekt. Aber hast du Maurice Weber mal wieder gesehen? Jetzt mal ganz off-topic. Der hat bei den letzten Level-Ups unglaublich viel in Charisma und Sex-Appeal investiert. Sehr nice.
Ich dachte, da wäre das Cap schon erreicht gewesen.
Nein, der Junge sieht gut aus.
Da müssen Cheats im Spiel sein.
Vielleicht hat er gemoddet, aber gut.
Ich hätte da gerne mal die Aufzeichnung vom Anti-Cheat, ja, und ich möchte, dass die Jury das sich nochmal genau anschaut.
Ja, also er klagt da jedenfalls auch noch über wirklich krasse Probleme mit dem Koop-Modus, der hat allerdings auch so eine Testversion gespielt vor Release. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich den nicht ausprobiert habe. Und auch wenn alle technischen Probleme behoben würden, wäre das immer noch nicht super, das Spiel. Denn es hat auch noch so viele andere Probleme, so im Game Design und im Pacing. Man merkt dem Spiel an, dass es ein Indie-Spiel ist, was unglaublich hoch zielt. Und was mit seiner Technik und der Grafik und dieser visuellen Dichte auch eine Erwartung schürt, die der Rest des Spiels einfach nicht halten kann. Eins der großen Probleme ist beispielsweise Pacing. Das Spiel beginnt mit so einer klassischen Geh in die Kanalisation und bring da Monster um Mission, wo dann auch dann passiert, dass diese KI irgendwie sich abschaltet und in den Insolvenzmodus geht und danach passiert gefühlt eine halbe Stunde lang nichts und du läufst durch endlose Bereiche, vollgestopft mit Details, aber du lernst dann langsam, nichts davon ist für mich relevant. Nichts davon ist etwas, womit ich interagieren kann, etwas, das ich beachten muss. Das ist alles Kulisse. Und du läufst durch Kulisse und sprichst mit Leuten und sprichst mit Leuten und Text ist in diesem Spiel furchtbar zu lesen. Wegen dieser Neon-Optik, wegen dieser dunklen Levels sind das immer so Textboxen, teilweise auch in die Spielwelt projiziert. Die bleiben dann eben an den Figuren, die reden. Oder in der oberen linken Ecke, wo irgendeine KI manchmal mit dir redet. Oder unten als Untertitel oder im Menü, wenn du deine Items anschaust, sind das immer so mit dunklem Hintergrund irgendwelche hellgrauen Texte, teilweise mit eingefärbten Sonderworten und irgendwelchen Icons für deine verschiedenen Attribute, die aber nicht gut erklärt werden. Es ist unglaublich nervig und langatmig und schwierig, das alles zu erfassen und alles zu lernen und wirklich mit dem Spiel klarzukommen. Es erklärt sich ausschließlich durch große Textboxen, die immer wieder das Spiel unterbrechen am Anfang des Spiels und dir irgendwas erklären, wofür du vielleicht so gerade keine Zeit und keine Nerven hast, was wirklich den Spielspaß drückt und danach füllt sich ein riesengroßer Kodex, wo du weiter in so einem schlecht leserlichen Text mehr zum Spiel erfahren kannst, aber wirklich gut tutorialisiert ist es eben leider nicht. Und das hat diese unglaubliche Storybremse nach der ersten Mission, wo einfach viel zu lange gar nichts passiert. Ähnlich wie bei Diablo gibt's da eben auch so Safe Spaces, so Orte, wo du gar nicht ballern kannst, weil da sind ganz viele Zivilisten, da sind ganz viele Shops, da kannst du Upgrades kaufen, da kannst du dich respecken lassen, da kannst du irgendwelche Nebenmissionen aufsammeln, da kannst du Kopfgelder einfordern und solche Geschichten. Und während das bei Diablo alles in einem Fleck ist, wo du kaum Laufwege hast zwischen den verschiedenen wichtigen Händlern, ist da alles versteckt und labyrinthartig angeordnet und auch mit diesen Höhenunterschieden. Da musst du Aufzüge hoch und Treppen runter und da um die Ecke und dann da unten durch und da wieder hoch, dass du teilweise auch mit der Minimap gar nicht mehr arbeiten kannst, weil die zeigt dir jetzt ein Icon für einen Shop an und du bist bei dieser Kneipe, aber da ist nichts. In Wirklichkeit musst du halt einfach zwei Etagen weiter unten und durch diese Parallaxe ist das Icon da zwar schon richtig, aber du warst in der falschen Höhe und es ist immer wieder ist sich dieses überbordende Design, auch die Vertikalität der Spielwelt, so geil das manchmal aussieht, hart im Weg. Und dazu musst du auch noch unglaublich oft durch leere Gebiete laufen. Von A nach B. In der Spielwelt, die hat zwar ihre Momente, aber so wirklich auskennen, so vom, hier war ich schon mal, da muss ich lang, ist nicht so. Du musst oft die Map aufmachen oder dein GPS anschmeißen und du hast unglaublich viele monotone Laufwege ohne Action. Hier und da gibt's dann ein paar random Encounters, aber das nervt. Das Spiel hat so viel, es könnte, wenn es linearer wäre, es braucht diese offenen Welten nicht. Und es hat doch irgendwann Schnellreisesysteme, aber auch die sind nicht perfekt, weil die dich immer so zu klassischen so Bushaltestellen rauswerfen und auch die ersetzen nicht alles an Laufwegen. Und manchmal musst du auch nach Missionsende halt einfach wieder zurückgehen aus dem ganzen Gebiet, wo du gerade warst und sowas. Und Nebenmissionen führen dann wieder mal zu Backtracking und sind auch so halbherzig inszeniert und so uninteressant geschrieben und so 0815 von der Ausführung.
Bäh. Okay. Bäh. Ich habe zwei Fragen. Eine, und zwar bei einem Spiel von einem kleinen Studio, das so gut aussieht, habe ich immer die Befürchtung, dass da viel Asset Recycling betrieben wird. Also wie abwechslungsreich ist denn das?
Es geht so. Also das ist tatsächlich ein Problem. Sie haben zwar verschiedene Gebiete, zum Beispiel irgendwelche Müllverwertungsanlagen, irgendwelche überfluteten Kellergebiete. Es gibt eine Dockingstation, also einen Raumhafen. Es gibt Ganggebiete, die so ein bisschen asiatisch angehaucht und eingerichtet sind oder halt so helle Corporate-Büros. Es geht so, aber es ist nicht mega abwechslungsreich. Es werden viele Assets überall verwendet und du siehst auch überall dasselbe. Das explodierende rote Fass ist ein und dasselbe. Es gibt eine Sorte Kiste, durch die man wie bei Dark Souls einfach durchrollt oder durchläuft, um da Geld aufzuheben. Die ist auch überall verteilt. Und da das Spiel ohnehin diesen düsteren, neonscheinenden Look hat, finde ich, ist es visuell, obwohl da auf dem Papier durchaus viele Unterschiede sind, nicht allzu abwechslungsreich.
Mhm. Ja, ich meine, es klang schon so, also auch wenn du sagst, du hast Orientierungsprobleme, das klingt dann danach, dass das nicht so markant ist. Wie gut funktioniert denn die Karte bei der Orientierung? Wenn mehrere Ebenen sind ja immer gefährlich für eine Karte.
Ach, ja, es geht so. Sie funktioniert, indem sie dir zeigt, in welcher Himmelsrichtung deine Ziele grob liegen. Im Nahbereich ist es besser, dann die GPS-Funktion zu nutzen. Die legt dann halt so eine Spur auf den Boden. Die ist auch echt geil animiert und so weiter. Sie verfliegt viel zu schnell. Das hätte man gern länger präsent lassen können. Aber die gibt dir auch dann direkt den Laufweg vor und weist dich dann zum Beispiel darauf hin, dass du mal hier einen Aufzug zu nehmen hast oder da die Treppe nehmen musst, um ins Untergeschoss zu gehen. Ein großes Problem ist da auch echt die Tatsache, dass die Kamera zu nah dran ist. Die verhindert auch schön, dass du irgendwie ein Gefühl bekommst, einen Überblick und sowas. Und wirst eben auch oft, wenn so ein Gegner-Encounter beginnt, dann klettern auch mal Gegner irgendwelche Brüstungen hoch und so. Die nutzen schon ihr Level-Design, das sehr offen und luftig ist, um sowas zu inszenieren. Oder irgendwie ein Schwebemoppet kommt vorbei und wirft Gegner ab. Und dann hast du halt die klassische Kombination aus Nahkämpfern, Fernkämpfern und so weiter. Und die Scharmützel an sich, die spielen sich auch gut. Aber wirst halt schon wieder beschossen aus dem Off, ja, außerhalb der Kamera. Siehst wieder auf der Minimap, wie sich rote Punkte auf dich zubewegen und du weißt schon, okay, ich kann jetzt schon mal in Deckung gehen und nach rechts feuern, aber du weißt es halt nicht, weil du siehst, sondern weil du die Hilfsmittel nutzt oder weil du jetzt aus der Ferne beschossen wirst. Das ist doch doof. Also
Also Gegner offscreen abknallen, wie du es vorhin beschrieben hast, ist wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt nochmal ganz kurz zur Story. Was ist denn überhaupt der zentrale Konflikt hinterher, also soweit du das sagen kannst, weil wir haben ja bisher gehört, du kommst dann in die Stadt, du bist jetzt da verknechtet. Ja, und dann?
Ja, praktisch das System bricht zusammen und du wirst dann schnell unter die Dienste eines Verbrecherlords gestellt, um das wieder hinzukriegen, um zumindest die den Status quo und die Stabilität wieder aufrecht zu erstellen. Und du bist praktisch der.
Was hat denn der Verbrecherlord damit zu schaffen?
Der ist, wenn das System zusammenbricht, sind es halt die Crime Lords, die noch ein bisschen für Recht und Ordnung so. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das teilweise nichts mitbekommen von der Story, weil ich habe das teilweise weggeklickt. Das ist echt nicht so gut. Es gibt verschiedene Gangs. Wir arbeiten für eine Gang, dann arbeiten wir für eine andere Gang. Unser Charakter redet nicht, er hat keine Persönlichkeit, die anderen Charaktere sind Abziehbilder, eher uninteressant. Es gibt nur diesen Cyberpunk, Sci-Fi, Mambo-Jumbo von irgendwelchen Hackern und Eierköpfen und Viren und Workarounds und es ist wirklich der absolute Urschleim. Also, nee, nein.
Die Eierköpfe, sowieso bei diesen Intelligenztests. Welches Wort passt nicht in diese Reihe?
Das Wort Eggheads wird tatsächlich benutzt. Und zwar, das sind die etwas wertvolleren Indents, also die Sklaven, die besser qualifiziert sind. Da ist zum Beispiel eine ganze Gruppe geklaut worden und die mussten wir wiederholen und das natürlich, indem wir ganz viele Leute erschießen. Auch was man in den Missionen macht, ist eigentlich immer nur erschießen. Oder halt auch mal durchhalten und eine gewisse Zeit lang neue Gegner, die immer wieder auf dich zukommen, erschießen. Und das ist eigentlich alles. Oder auch mal irgendwo hingehen und einen Knopf drücken, und dann wieder schießen. Ab und zu Bossgegner, große Mechs in der Regel mit etwas komplexeren Angriffsmustern und bisschen mehr Trial and Error.
Wow, große Mechs. Ja. Ja. Nice, da ist aber das Kreativmeeting wieder zufrieden nach Hause gegangen.
Ja, teilweise auch sind die, also ich hatte da einen Bosskampf, der war total verbuggt, da ist so ein Spinnenroboter-Bosskampf mit Cutscene und so weiter, die Cutscene endet und es stehen zwei von diesen Spinnenrobotern da und machen mich platt, obwohl bloß einer in der Cutscene zu sehen war. Und es sollte da auch nur einer sein, ich habe dann extra bei YouTube geschaut, what the fuck. Also es ist echt, und auch die Schwierigkeit schwankt ein bisschen. Es gibt durchaus Gebiete, wo du halt in High-Level-Gegner reinläufst, da musst du ein bisschen aufpassen, das sieht man an ihren Lebensbalken, steht ihr Level mit dran, etwas, wo man wirklich Adleraugen braucht, um das in der Hitze des Gefechts zu bemerken, aber das liegt dann vielleicht auch daran, dass du ständig stirbst, dass du jetzt ja abseits des Weges oder halt eine falsche Route genommen hast und da in zu hochlevelige Gegner reingerannt bist. Aber sonst kann es halt auch mal vorkommen, dass eine gewisse Kombination von Gegnern oder eine gewisse Füllmenge für dich einfach zu viel ist und die mähen dich relativ schnell nieder. Aber dann lädst du neu und die Gegner, die du schon erschossen hast, sind nicht mehr da. Und dann stirbst du vielleicht schon wieder, aber dann lädst du neu. Und so kann man dann eigentlich mit Respawn sich durcharbeiten, was auch irgendwie den Schwierigkeitsgrad rausnimmt des Spiels. Weiß nicht, ob das vielleicht für mich sogar eine gute Funktion, weil letztendlich bis auf die Bosse, die dann wieder volle Energie haben, kann man sich dann beharrlich da praktisch durchmetzeln. Aber alles in allem wäre es doch nur ein linearer Shooter gewesen mit dieser Grafik, mit diesen Details, mit dieser Wucht. Oh, das wäre so gut. Und sie haben viel zu viel, sie haben Feature Creep betrieben, ja. Sie haben es nicht gelassen, ja. Und eine offene Spielwelt gemacht und Rollenspielsysteme und Nebenaufgaben und Zusatzfunktionen und sowas. Das ist alles, hätten sie mehr ins Polish gesteckt, in gutes Pacing, in klare Levels, in handgemachte Gegnergruppen, die für dich immer wieder eine neue Herausforderung darstellen, anstatt auch immer wieder so Zufallskämpfe. Also, und da war dann bei mir irgendwann nach der Hälfte, so nach 7 Stunden, die Luft raus. Ich habe das Gefühl, alles gesehen zu haben. Klar, mein Charakter wird stärker. Klar, ich kann noch mehr von diesen Ressourcenpunkten in meine Waffen werfen. Aber ich will nicht mehr. Hm.
Letzte Frage. Wenn das Ding mal fertig gepatcht sein sollte, nehmen wir mal an, ja, ne, alle die ganzen technischen Mängel und vielleicht auch ein Teil des Balancings, das wird gefixt. Mhm. Ist es denn dann empfehlenswert oder bleibt dann trotzdem eher hübsches Mittelmaß über?
Ich denke, das kann man sich anschauen. Meine These hinten raus ist nämlich das ist das perfekte Game Pass Spiel. Weil es keine, zumindest viele Leute, die dieses Abo haben, und das sind Millionen von Menschen. Und auf der Xbox soll es auch deutlich besser laufen, technisch, als auf dem PC. Der PC ist definitiv die schlechtere Version. Das Digital Foundry Tech Review diesbezüglich war relativ gründlich. Läuft lange nicht perfekt auf der Series und so weiter, aber da hast man wenigstens, da funktioniert alles, die Steuerung und so, du hast nicht diese krassen Grafikprobleme, Raytracing ist drin und so weiter, Framerate einigermaßen okay. Also wenn man sich das in diesem Game Pass runterlädt, kostet einen das nur Zeit und Bandbreite und ein bisschen Strom. Und dafür ist das Spiel perfekt. Weil es eben einem kleinen Studio, was echt was auf dem Kasten hat. 11 Leuten hätte ich das nicht zugetraut. So, ich war echt überrascht, dass es nur 11 sind. Und die in einigen Punkten echt hohe Qualität des Spiels. Was, wenn es eben auf allen Zylindern feuert, was es halt echt nicht oft tut. Aber wenn das macht, wenn du halt mal so ein perfektes Gemetzel erwischst, mit einem coolen Schauplatz, hier explodieren Dinge, da kommen Gegenmaßen auf dich drauf zu, du hast gerade ein neues Upgrade oder so eine neue Ability freigeschaltet, experimentierst damit, die macht auch noch geilen Scheiß, dann ist das richtig, richtig cool. Und ich finde, das ist ein geiles Spiel, weil es das Portfolio von diesem ganzen Microsoft-Spiele-Katalog um was Nettes, Exklusives erweitert, weil es visuell heraussticht, weil es diesem Studio Sichtbarkeit gibt und eben, weil ich denke mal in ein paar Wochen, ich hoffe irgendwann wird die Windows-Store-Version gefixt und auch die Konsolen-Version werden ein bisschen besser dastehen, dann ist es echt, bevor das wieder aus dem Katalog rausfliegt, das wird's ja auch irgendwann, sollte man das ruhig schon mal ausprobiert haben, wenn man auf Twin-Stick-Shooter steht und auf diese Cyberpunk-Optik. Die beiden Sachen muss man auf jeden Fall mögen, sonst kommt man da gar nicht rein. Aber das ist ja etwas, womit ich auch kein Problem habe, weswegen ich es ja auch gespielt habe.
Ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Gewalteffekte. Also würdest du sagen, gibt es einzelne Einschusslöcher? In wie viele Teile zerfliegen die Leute genau?
Nein, nein, nein. Darf ich
an die Wände und bleiben persistent dort? Nein, verschwinden nein, Leichen nee, irgendwann?
Leichen, witzige Ragdoll-Effekte. Teilweise, das ist auch so ein bisschen Dark Souls-mäßig. Teilweise, wenn man durch die Leichen durchrennt, werden die durch einen halben Level geworfen.
Das ist auch wie bei Dark Souls.
Ja. Und aber die bis darauf, dass wirklich hier und da mal ein paar Gegner zerplatzen, je nach Spezialfunktion, die du nutzt, ist es gar nicht so schrecklich gewalttätig. Da habe ich jetzt vielleicht auch zu viel von dir viel gegeben, ja, dass du jetzt reininterpretiert hast.
Ja,
es ist kein neues Crusader No Remorse, tut mir leid.
Ab Moderation, ja. Wir sind ja fertig. Lohnt sich das Raytracing eigentlich?
Keine Ahnung, ich habe keine Grafikkarte, die das kann und das Spiel glänzt und schillert ohnehin schon so viel, dass es manchmal schwer ist, die Action im Auge zu behalten. Ich bin da nicht so, weiß nicht.
Gut. Wir sind hier fertig.
Ja. Ja, dann sorry, André, dass ich dich enttäuschen muss. Und ja, sorry, liebe Freunde draußen, dass es dann doch wieder 3 Viertelstunden geworden sind. Aber das, ja, das lässt sich schwer verhindern. Ist ein, ich erwisch mal.
Es gibt immer 2 umsonst dazu. Das ist so wie wenn Haribo wieder seine 30% extra Wochen hat bei den Goldbären. Die haben wir nur.
So immer. Ist es, ja. Ja, weil wir euch mögen. Ja. Weil wir euch mögen, genau. Gab's die 3 Viertelstunden zu.
Wie bei Mutti zu Hause, die kocht auch immer für 5, damit bloß keiner hungrig ins Bett gehen muss.
Ich kann's auch langsam mal still sein.
Das
ich wollte hier
Gastlichkeit, das ist Fürsorge, ja?
Ja.
Das ist wie eine warme Umarmung.
Ja. Nun denn, fühlt euch warm umarmt von uns beiden. Das soll es alles gewesen sein zu The Ascent. Wenn es da Diskussionsbedarf gibt, lasst ihn bitte im Forum unter forum.gamespodcast.de. Bin gespannt, weil ich bin der Meinung, dafür wird es sowohl Fans geben als auch Leute, die das hart zerreißen. Es hat ja auch eine extrem hohe Streuung bei den User und bei den Metacritic-Kritiker-Reviews. Aber ach. Ich habe meinen Senf da jetzt dazugegeben auf diese Bratwurst. Ein anderer soll sie essen. Ich wünsche euch einen besten Tag. Wir hören uns bei einem anderen Podcast in der Zukunft. Bis dahin.
Meinst du, man könnte Raytracing für Blutlachen einsetzen?